SRF 3.
Positive Entwicklung. In der Schweiz steigt das Angebot an Mietwohnungen und sie sind auch länger online ausgeschrieben. 3 Milliarden für die Straßen. Der Bundesrat erklärt, warum es künftig einen Straßenfonds unter anderem für die Autobahnen braucht. Wir werden im Februar darüber abstimmen. IWF-Chefin vor Gericht. Christine Lagarde muss sich für einen Vorfall in ihrer Zeit als französische Wirtschaftsministerin verantworten. Und keine Wetteränderung. Es bleibt über dem Mittelland neblig. Außerhalb ist es ziemlich sonnig. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt zuerst in die Nachrichtenredaktion. Nina Gigax, da geht's zuerst um einen Entscheid des Bundesgerichts.
Die Firma Facebook Schweiz kann nicht dazu gezwungen werden, Nutzerdaten herauszugeben. Der Grund? Facebook Schweiz besitze diese Daten gar nicht. Das Urteil des Bundesgerichts bezieht sich auf die Klage eines belgischen Journalisten, der auf einem angeblichen Schweizer Facebook-Konto beschimpft worden war. Er klagte gegen den anonymen Verfasser wegen Verleumdung und übler Nachrede und erhielt vorerst Recht. Facebook Schweiz akzeptierte das Urteil nicht und verwies auf Facebook Irland. Dort lägen die Daten von Nutzern außerhalb Nordamerikas. Das Bundesgericht sieht die Rechtslage auch so. Facebook Schweiz sei nur eine Support- und Marketingfirma. In der Schweiz sind mehr Mietwohnungen auf dem Markt und sie sind im Internet auch länger ausgeschrieben. Das zeigt der Online-Wohnungsindex, den der Verband der Immobilienwirtschaft regelmäßig erstellt. Demnach wurden im Sommerhalbjahr 2016 auf Internetplattformen 12% mehr Wohnungen angeboten als im Vorjahreszeitraum. Und eine Wohnung blieb im Durchschnitt 5 Tage länger inseriert, bis sie vergeben war. Der Verband führt dies auf 2 Faktoren zurück. Es würden mehr Mietwohnungen gebaut und die Einwanderung in die Schweiz gehe zurück. Die Hilfsorganisation Oxfam hat eine Liste mit den ihrer Ansicht nach schlimmsten 15 Steueroasen veröffentlicht. Den ersten Platz auf der Liste hat Bermuda, gefolgt von den Cayman-Inseln und den Niederlanden. An 4. Stelle liegt die Schweiz. Diese Länder würden Unternehmen helfen, Steuern zu umgehen. So entgingen laut Oxfam armen Ländern jedes Jahr 100 Milliarden Dollar. Nach den Bombenanschlägen in Istanbul fliegt die türkische Luftwaffe nun Angriffe auf Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Norden Iraks. Bei 2 Bombenanschlägen nach einem Fußballspiel sind am Samstag 44 Menschen getötet worden. Die sogenannten Freiheitsfalken Kurdistans bekannten sich zur Tat. Sie gelten als Splittergruppe der PKK. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach den Anschlägen Vergeltung angekündigt. Der Blick an die Börse, die Daten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt bei 8.081 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.0771 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0154 Franken. Das Wetter. Am Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Im Mittelland bleibt es teils neblig. Morgen breitet sich der Hochnebel über dem Flachland aus. Außerhalb des Nebels bleibt es ziemlich sonnig. Im Norden liegt die Temperatur um 3 Grad. Im Tessin gibt es mit Nordwind bis 12 Grad.
Info 3 Mittag.
NAF. Diese Abkürzung wird uns in den nächsten Monaten ab und zu begegnen. NAF, das ist die elegante Abkürzung für den etwas sperrigen Begriff Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds. Mit diesem Fonds sollen Engpässe auf Autobahnen und rund um die Städte beseitigt und der Unterhalt sichergestellt werden. Im Februar stimmen wir darüber ab. Heute hat Verkehrsministerin Doris Leuthard den Abstimmungskampf eröffnet. Inlandredaktor Samuel Buri.
3 Milliarden Franken jährlich sollen in die neue Straßenkasse fließen. Bundesrätin Leuthard erklärt, wieso es diesen Straßenfonds braucht für die Autobahnen.
Der Verkehr hat zugenommen und entsprechend steigen Unterhalts- und Betriebskosten an. Zweitens haben wir über 21.000 Staustunden, also wir müssen was gegen die Engpässe unternehmen.
Und drittens würden die Agglomerationen unterstützt. Dort fließt Geld in Straßen und öffentlichen Verkehr. Das Geld kommt etwa aus einer Erhöhung des Benzinpreises um 4 Rappen. Dann fließt auch die Importsteuer für Autos in den Topf plus 10% der Mineralölsteuer. Dieses Geld landete bis anhin in der allgemeinen Bundeskasse. Genau das stößt vielen Linken sauer auf. Die SP lehnt den Strassenfonds ab. Der Solothurner Nationalrat Philipp Hadorn sagt, ein Strassenfonds sei zwar nötig,
doch die Ausgestaltung, wie sie jetzt ist, ist problematisch. Es werden über 600 Milliarden Franken der Bundeskasse entzogen. Das ist das Hauptproblem.
Bei der Behandlung im Parlament hatten die bürgerlichen Parteien den Fonds nach ihrem Gusto abgeändert. Für Regula Ritz, die Präsidentin der Grünen, ein Unding.
Wir hätten erwartet, dass die bürgerliche Seite da ein bisschen Maß hält. In einer finanzpolitisch schwierigen Zeit, sie hat es nicht gemacht und deshalb werden wir diese Investitionen so wahrscheinlich ablehnen.
Die Finanzierung des neuen Fonds stört die Linke. Das Fuder sei überladen worden. Verkehrsministerin Doris Leuthard widerspricht. In ihren Augen ist der Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds
ein ausgewogenes, faires Finanzierungskonzept.
Ausgewogen deshalb, weil die Last auf viele Schultern verteilt wurde. Abgestimmt wird am 12. Februar. Weil von der Straßenkasse viele Regionen profitieren, sind auch Kantone und Städte mit im Boot. Im bürgerlichen Parlament ging der Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds glatt durch. Die Gegner werden an der Urne wohl einen schweren Stand haben.
Info 3 Mittag.
Sie ist hochgewachsen, elegant, überaus mächtig und zurzeit braucht sie Nerven. Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Denn Frau Lagarde steht ab heute in Paris vor Gericht, wegen einer Affäre, die 8 Jahre zurückliegt. Es geht um Veruntreuung öffentlicher Gelder. Charles Lieber, in Paris rollen wir den Fall nochmals auf. Was wird der IWF-Direktorin denn genau vorgeworfen?
Nachlässigkeit, wiederholte Nachlässigkeit sogar, das ist der Vorwurf der Untersuchungsbehörde. Frau Lagarde habe sich als federführende Ministerin zu wenig um das politisch und juristisch heikle Dossier gekümmert. Es ging ja um das Einsetzen eines Schiedsgerichtes, um einen Vergleich zwischen Bernard Tapie und seiner Bank, der Crédit Lyonnais, zu finden. Frau Lagarde habe das alles auf die leichte Schulter genommen, ihr weggeschaut zu haben, lautet der Vorwurf, Augen zu und durch, das war wohl die Devise von Frau Lagarde und hierfür müsse sie sich nun Rechenschaft ablegen vor Gericht, weil sie eben ihre Aufsichtsaufgabe nicht wahrgenommen habe, gegen das Interesse aller, also auch gegen das Interesse des französischen Staates.
Das Gericht, das den Fall Lagarde ab heute also beurteilt, ist ein Spezialgericht. Es besteht aus 3 Richtern und 12 Parlamentariern. Das ist recht ungewöhnlich.
Ja, die Zusammensetzung des Gerichtes, Sie haben gesagt, eben Parlamentarier und professionelle Richter, macht eigentlich deutlich, dass es zwar um juristische Fragen geht vor diesem Gericht, also um Gesetzesverstöße von Ministern, diese aber immer auch vor einem politischen Hintergrund zu bewerten sind. Es ist also mehr als eine parlamentarische Untersuchungskommission, welche ja nur politisch urteilen kann. Das Gericht kann Bußen und Gefängnisstrafen für Minister aussprechen, die ansonsten ja juristisch von ihrer Immunität profitieren könnten. Und Frau Lagarde drohen darum maximal 1 Jahr Haft und 15.000 Euro Buße.
Christine Lagarde ist nicht mehr Wirtschafts- und Finanzministerin. Sie ist heute IWF-Chefin. Sie vergibt Kredite an Länder, die Zahlungsprobleme haben. Jetzt steht sie vor Gericht. Geht das mit ihrem Job noch auf?
Ich würde sagen, es ist noch mit ihrer Funktion als IWF-Direktorin vereinbar. Frau Lagarde tritt jetzt für 2 Wochen in den Ausstand, wie sie sagt. Alles Weitere hängt dann natürlich vom Ausgang des Prozesses ab. Würde Frau Lagarde verurteilt, dann werden die Stimmen sicher wieder laut, die ihren Rücktritt fordern. Einfach weil die Ansprüche an die Funktion des IWF-Direktors schwer vereinbar wären mit der Tatsache, dass eine Direktorin eben wegen Nachlässigkeit als Ministerin verurteilt wurde. Das ist dann eigentlich unabhängig vom ausgesprochenen Strafmaß, das wir in rund einer Woche erwarten.
Besten Dank, das waren Informationen von Charles Lieber, direkt aus Paris.
Info 3 Mittag.
Kohle ist in weiten Teilen der Welt als Energiequelle unverzichtbar. Immer mehr wurde davon in den vergangenen Jahren verbraucht, bis jetzt. Denn jetzt scheint der Verbrauch zum ersten Mal leicht zu sinken, aber eben nur leicht. Es wird immer noch viel Kohle verbraucht. Das zeigt der jüngste Bericht zur Kohle der Internationalen Energieagentur in Paris. Bei mir im Studio ist jetzt Matthias Heim von der SRF Wirtschaftsredaktion. Kohle, obwohl verpönt, wird also weltweit immer noch in hohem Maße verbrannt. Wer verbraucht denn all die Kohle?
Ja, da gibt es ein Land, das besonders heraussticht, China. China verbraucht heute knapp 50% der weltweit geförderten Kohle. Vor allem seit der Jahrtausendwende ist der Kohlebedarf um ein Vielfaches gestiegen, also im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs. China braucht die Kohle vor allem, um Strom zu produzieren, aber auch fürs Heizen. Und gerade im Winter ist der Smog in vielen Städten dann Zeuge dieser Entwicklung. Und für all die Straßen und Gebäude, die in den vergangenen Jahren gebaut wurden, braucht es Unmengen an Stahl und Zement, und auch da kam die Energie aus der Kohle.
China ist also ein Kohlefresser, aber auch anderswo wird immer noch viel Kohle verbrannt. Ist da ein Umdenken in Sicht oder wie sehen die Prognosen aus?
Das ist etwas offen und ganz abhängig eben davon, was China macht. China ist entscheidend und da kommt es wirklich auf die chinesische Regierung darauf an. Zwar hat dies in den vergangenen Jahren die Energieproduktion breiter abgestützt und etwa in erneuerbare Energien wie Wind und Sonne investiert, oder auch sind 50 neue Atomkraftwerke gebaut oder im Bau oder sind geplant. Aber eben wenn die Wirtschaft in China wieder stark anziehen sollte, dann könnte auch der Verbrauch von Kohle sehr rasch weiter steigen. Und dann kommt hinzu, dass gerade in vielen wirtschaftlich aufstrebenden Ländern im asiatischen Raum es überhaupt erst darum geht, die Menschen mit Strom zu versorgen. Und das geschieht größtenteils über Strom aus Kohlekraftwerken. Das ist in Indien immer mehr der Fall, aber neu auch in Vietnam und in Indonesien. Und da sprechen wir von Hunderten von Millionen Menschen, die mit Strom versorgt werden sollen. Und diese Entwicklung im asiatischen Raum, dieser steigende Bedarf, gleicht gewissermaßen die Entwicklung in Nordamerika und Europa aus. Dort sinkt nämlich der Verbrauch von Kohle seit einigen Jahren. Und deshalb geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass der Kohlebedarf in Zukunft weiterhin stabil bleibt, wenn auch auf hohem Niveau.
Um den Klimawandel zu stoppen, müsste der Kohlenverbrauch aber dringend reduziert werden, sagen Klimaforscher. Eben wurde in Paris ein neues Klimaabkommen ausgehandelt. Ist dort dieser hohe Kohleverbrauch denn schon berücksichtigt?
Ja, wobei es eigentlich keine Rolle spielt, wie gross der Ausstoß bzw. der Verbrauch ist. Das Klimaabkommen hat zum Ziel, dass bis 2050 die Menschen nicht mehr CO2 ausstoßen sollen, als absorbiert werden kann. Das heisst, entweder gelingt es technisch, das CO2 aus der Atmosphäre rauszuschaffen, etwa durch Einlagen im Boden. Und je mehr ausgestoßen wird, desto mehr muss eingelagert werden. Und wenn das eben nicht gelingt, dann müsste ab Mitte des Jahrhunderts ganz auf Kohle als Energiequelle verzichtet werden.
Besten Dank, das waren Informationen von Matthias Heim. Und das war Info 3, das Nachrichtenmagazin, kurz und knapp, immer um 12 und 17 Uhr. Im Studio heute Patrick Seiler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.